Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Wie wasche ich mir die Hände, wenn ich kein fließendes Wasser habe, weil ich auf der Straße lebe? Wie kann ich mich als Obdachloser vor Corona schützen und vor welchen Herausforderungen stehen diese Menschen in gerade dieser Zeit noch? Darüber habe ich gesprochen mit der Anthropologin Dr. Luisa Schneider, die seit gut einem Jahr den Alltag von 27 wohnungslosen Menschen in Leipzig begleitet. Denn sie macht eine Langzeitstudie, möchte die obdachlosen Menschen über 3 Jahre begleiten. Ich habe sie natürlich zuerst mal nach ihrem Start gefragt, denn im Mai 2018 ging es los mit dieser begleitenden Beobachtung. Und ich wollte erst mal wissen, was ist das genau? Wie lief das ab?
Das sah bei mir so aus, dass ich versucht habe, die Stadt nicht wie jemand wahrzunehmen, der jetzt eine Wohnung hat und einfach durch die Stadt geht, sondern wie jemand, der eben auf den öffentlichen Raum angewiesen ist. Mhm. Was bedeutet hat, dass ich eben sehr viel Straßenbahn gefahren bin, dass ich zu Fuß unterwegs war, dass ich endlose Stunden in Parks, in Einkaufszentren, im öffentlichen Raum verbracht habe. Mhm. Wo man jetzt zum Beispiel Gepäck verstauen kann, wo man sich kostenlos das Handy aufladen kann.
Wo man auch schlafen kann, ne?
Genau, wo man schlafen kann, wie man an Informationen kommt und wie das vor allem funktioniert, wenn man sich nicht ans Hilfesystem wendet. Und so habe ich dann Kontakt zu immer mehr wohnungslosen Menschen bekommen, die aus unterschiedlichen Gruppen sind, unterschiedliche Altersgruppen, ganz verschiedene Lebensgeschichten. Und denen habe ich dann eben von meiner Forschung erzählt.
Was hast du da gesagt? Also wie bist du auf die zugegangen?
Genau, also ich habe gesagt, dass ich mehrere Jahre zu Wohnungslosigkeit forschen möchte und dass ich eben gerne ein Buch über wohnungslose Menschen aus ihrer Perspektive schreiben würde und ob sie mir etwas über ihr Leben erzählen würden oder beibringen würden, wie ihr Leben funktioniert.
Von Skepsis bis, okay, es war wahrscheinlich alles dabei, oder?
Genau, also meistens war es so ein Abwarten. Ja. Schauen wir mal, wer das so ist. Und im Endeffekt war das dann so, dass sie mich wirklich einige Monate lang beobachtet haben, die meisten. Ach, also echt geschaut haben, so kommt die wieder.
Ihr habt euch gegenseitig beobachtet
dann. Genau, also ich meine, es ist ja immer ein Vertrauensaufbau, der einfach beidseitig funktionieren muss.
Ja. Aber dann muss man ja sagen, kam ja tatsächlich Corona dazwischen, ne? Also du hattest ja eigentlich einen ganz anderen Plan.
Als Corona kam, war ich so 10, 11 Monate im Feld. Es war eben ganz spannend, weil was sich davor abgezeichnet hat, war, dass eben sich auf der Straße quasi so eine Gemeinschaft der Straße bildet, dass sich dort viele Ersatzfamilien bilden, dass sich Systeme bilden, in denen Menschen eben versuchen, den Schutz, den sie so nicht vom Staat bekommen, dass sie den einander geben. Mhm. Und da gab es eben so viele Netzwerke der Versorgung, die sowohl wirtschaftlich als auch sozial waren. Und die sind durch Corona eben erst mal komplett zusammengebrochen.
Was würdest du sagen, wie verändert diese Pandemie jetzt das Leben von den Menschen auf der Straße? Also ich habe mir zum Beispiel gedacht, Hände waschen ist ja auch so ein Punkt. Also sich selber auch vor Corona schützen wahrscheinlich, ne? Schwierig.
Genau, also zum einen sind es so diese Dinge, an die man so als erstes denkt, ne? Hygiene, soziales Waschen sind einfach kaum möglich und am Anfang gab es auch große Versorgungsschwierigkeiten. Also eigentlich mit allen Maßnahmen, die getroffen wurden, entstanden erstmal Hürden. Zum Beispiel gab es ja dann, als man versucht hat, Supermärkte so zu regulieren, dass nicht mehr so viele Menschen drin sind, brauchte man eben am Anfang einen Euro oder einen Chip, um in den Supermarkt zu gehen.
Stimmt, ja.
Das hatten die meisten Wohnungslosen nicht und da war dann für einige Zeit der Kontakt weg, bis dann die Einkaufswege so einfach abgekettet zur Verfügung gestellt wurden.
Genau, und wurden dann immer desinfiziert und teilweise ist das ja immer noch so.
Also das war bei ganz vielen Dingen so. Und dann war aber auch immer die Entscheidung, ob man jetzt gemeinsam auf der Straße bleibt, wo man sowohl für sich als auch für andere Menschen ein Risiko ist, oder ob man sich eben trennt und sich an Notschlafstellen wendet. Weil in Leipzig ist es so, dass die Notschlafstellen haben sehr schnell reagiert und haben dann 24 Stunden geöffnet. Die Notschlafstellen sind aber nach wie vor nach Geschlechtern getrennt. Mhm. Das heißt, es war nach wie vor die Frage, okay, bleiben wir zusammen und versuchen wir uns gegenseitig zu schützen oder trennen wir uns und gehen in die Notschlafstellen?
Ja, das ist auch eine schwierige Situation, wenn man auch als Paar beispielsweise obdachlos ist, ne? Also will man jetzt Corona zusammen durchstehen oder trennt man sich jetzt an der Stelle. Was würdest du sagen, war denn so die größte Sorge oder was ist die größte Sorge, die Obdachlose gerade haben wegen Corona?
Ich glaube, die ganz große Frage ist, was passiert in der Zukunft, was passiert langfristig? Auf der einen Seite gab es jetzt neue Hilfssysteme, die aber alle irgendwie Krisenmechanismen sind, wodurch viele wohnungslose Menschen jetzt zum Beispiel zum ersten Mal ein Dach über dem Kopf hatten. Was passiert, wenn die eingestampft werden? Was passiert, wenn die Rezession kommt? Werden dann noch weitere Hilfsstrukturen verschwinden? Wird es sich generell gegen arme Menschen wenden? Oder hat die Pandemie vielleicht eine ganz andere langfristige Wirkung, nämlich die, dass man den Weg schafft, sich vielleicht wieder als Gesellschaft besser umeinander zu kümmern? Also es gab ja auch sehr viele soziale Initiativen, die entstanden sind, zum Beispiel die Gabenzäune.
Das stimmt, das ist schön gewesen. Ne? Als man die zum ersten Mal entdeckt hat, dachte man sich, ah, das ist echt eine gute Idee.
Ja, ne? Und es war irgendwie, glaube ich, auch so ein, also es gibt schon eine starke Barriere zwischen der wohnungslosen Gesellschaft und wohnenden Menschen. Und das hat es so ein bisschen aufgebrochen. Obwohl man sich eigentlich nicht wirklich begegnet ist und sich nicht gesehen hat, war es trotzdem so ein Zeichen, hey, wir sehen euch, wir sind da und
total.
Da gibt's Kontakt. Und da ist natürlich die Hoffnung, dass diese Grenzen, die entstehen, vielleicht auch einfach überbrückt werden können, auch langfristig.
Wie offen sprecht ihr denn auch über private Dinge eigentlich, wenn du so Kontakt mit den Menschen geknüpft hast?
Was mir aufgefallen ist, war, dass am Anfang gingen die Gespräche sehr stark darum, wo sie irgendwie was zu essen herbekommen oder wie sie sich ihre Schlafplätze aufbauen oder so. Und sehr schnell ging es dann aber eigentlich um menschliche Bindungen, auch um die Einbrüche, die zu Wohnungslosigkeit geführt haben. Und die wurden dann immer wieder in Gesprächen hochgeholt.
Und wie machst du das denn im Umkehrschluss? Also wenn die Menschen da auch irgendwie so ihr Innerstes, ihr Privatestes, auch die Auslöser für die Obdachlosigkeit dir entgegenbringen. Wie offen bist du denen gegenüber im Gespräch gewesen?
Auf der einen Seite ist es wichtig, dass man, weil Beziehungen eben länger dauern und dann sehr intensiv werden, dass man nicht vergisst, wer man ist, dass man eine Forschung durchführt, dass man das auch immer wieder einbringt und sehr transparent einbringt. Dann war es bei mir aber auch immer so, dass ich halt diese Aufklärung immer wieder mitgenommen habe. Ne? Also das sind Gespräche, die, wo sie entscheiden dürfen, was davon ich verwenden darf und was nicht. Und wenn sie jetzt was erzählen wollen, was aber dann nicht auftauchen soll im Buch, dann ist das auch okay. Und dadurch haben sie dann schon gelernt, auch irgendwie zu unterscheiden zwischen dem, was sie jetzt einfach mir sagen wollen, dem, was ich irgendwie allgemein verwenden darf und dem, was für sie wirklich okay ist, dass da steht.
Inwieweit würdest du denn sagen, kann deine Forschung und das Buch, was du gerade schreibst, zur Verbesserung der Situation von Obdachlosen beitragen im besten Fall?
Ich glaube, es sind so zwei große Themenfelder. Zum einen geht es um die Frage, was überhaupt wohnungslos macht und dass das eben nicht nur diese kapitalistischen Verschiebungen sind, von denen alle sprechen, sondern in den meisten Fällen Familienereignisse. Also es ist Trennung, Scheidung, Tod, Haushaltskonflikte, die Menschen wohnungslos machen. Und die Verhinderung von Wohnungslosigkeit ist etwas, was wir als Gesellschaft erzielen müssen. Das ist in dem Fall nicht etwas, was der Staat unbedingt leisten kann. Und ich glaube, hier kann man über die Lebensgeschichten, die dann aufzeigen, wie Menschen in die Wohnungslosigkeit fallen, gegenschließen, wie man sich als Gesellschaft und auch als Familien und als soziale Netzwerke besser stützen kann, dass das nicht passiert und dass man vielleicht sieht, wenn jemand Gefahr läuft, irgendwie durchs Raster zu fallen. Und auf der anderen Seite geht es natürlich darum, wie das Hilfesystem gestaltet sein kann, damit dort grundlegende Bedürfnisse wahrgenommen werden. Und da sind sowohl sehr praktische Dinge, wie zum Beispiel, warum haben wir keine Übernachtungshäuser für Paare? als auch einfach grundlegendere Fragen wie, es gibt unterschiedliche Systeme, um Wohnungslosigkeit zu begegnen. Es gibt zum Beispiel das Housing First Konzept, bei dem Wohnungen ja einfach bedingungslos zur Verfügung gestellt werden und dann als Basis dienen, um soziale Probleme zu bewältigen und nicht wie bei uns, wo Wohnungen irgendwie das Ziel darstellen, das man dann bekommt, nachdem man seine sozialen Probleme bewältigt hat.
Wo du gerade andere Systeme ansprichst, würde ich gerne zum Schluss noch wissen, gibt es beim Thema Wohnungslosigkeit vielleicht auch ein Land, wo du sagst, das ist schon, die machen das schon gut, das ist schon ein Vorbild eigentlich, könnte ein Vorbild für uns sein?
Absolut. Also unter anderem gibt es da Finnland. Finnland stellt Wohnungen bedingungslos zur Verfügung und bietet dann soziale Unterstützung in Wohnungen. Und durch diesen Ansatz haben sie es geschafft, Obdachlosigkeit nahezu auszuradieren. Und auch viele der Probleme, die damit zusammenhängen, dadurch, dass die Basis der Wohnung da ist und die Sicherheit, die mit der Wohnung kommt, viel effizienter anzugehen. Und oft bekommt man dann die Kritik, naja, okay, aber es fehlt so schon an Wohnraum, wie soll denn das gehen, Wohnungen bedingungslos zur Verfügung stellen. Aber Housing First zum Beispiel wurde als Modell erstmals in New York erdacht, ne? Und es ist eine Frage der Verteilung und eine Frage der Prioritäten, nicht der Umsetzbarkeit. Und das könnten wir durchaus in Deutschland auch umsetzen.
Das sagt die Anthropologin Dr. Luisa Schneider. Sie macht eine Langzeitstudie über das Leben von wohnungslosen Menschen in Leipzig, die sie 3 Jahre lang begleiten möchte. Und wenn ihr noch mehr über das Positivbeispiel Finnland hören wollt und über das Housing First Konzept, das findet ihr bei uns auf der Seite auf deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.